Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder und CEO von Talent 360, Marc Schach.
Auch wiederum bei einem Event kam das Thema auf, in was investierst du, wenn du unsichere Zeiten hast? Also investierst du in Performance Marketing oder investierst du in Brand? Und da war die Aussage ganz klar Brand anstatt Performance.
Ja, ein weiterer spannender Podcast aus dem eher Early Stage Bereich im Bootstrapped Verfahren. Ja, also Marc baut mit Talent 360 eine B2B SaaS Lösung für Personaldienstleister. Und das nicht ganz unerfolgreich. Marc ist auf Platz 3 gekommen beim Fast Growing 50 Award von Deloitte, also den Award für die wachstumsstärksten Tech-Firmen in Deutschland. Das Ganze hinter der AI-Company Vimolo GmbH und auf Platz 2 Schüttflix. Schüttflix kennt ihr vielleicht aus dem OMR-Podcast. Und vor Platz 5 unseren Freunden von 360 Dialog oder so Firmen auf Platz 7 wie Enpal, von denen ihr sicherlich auch schon gehört habt. Dass in dem Bereich Personaldienstleistungen sich genauso viel tut wie in vielen anderen HR-Bereichen, ist keine Überraschung. Dass viele dieser Probleme sehr erfolgreich gerade mit Softwarelösungen angegangen werden, auch nichts Neues. Heute gehen wir mal in die Nische von Personaldienstleistungen rein und haben mit Talent 360 hier eine Firma, die so von der Größenordnung bei 30 Mitarbeitern ist, bootstrapped, profitabel und im mittleren siebenstelligen Bereich Umsatz macht. Ja, das ist, glaube ich, für eine Gründung seit 2019 sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Und würde ich jetzt mal einordnen, dass wir hier im Product Market Fit angekommen sind und jetzt an Skalieren gehen. Das ist auch eine der Sachen, die wir diskutieren. 200 Kunden aktuell. Wie komme ich an die nächsten 9.800 ran? 10.000 Personaldienstleister gibt es im deutschsprachigen Raum. Die sind jetzt erstmal das Ziel. Was kann man machen, um zu skalieren? Wie führt Marc sein Team? Wie wichtig ist ihm Unternehmenskultur? Wie bildet er sich selber weiter? Wie denkt er vor allem über das Thema Brand nach? Was macht man in so Zeiten von Krise, ist die Frage, die er stellt. Investiere ich in Performance oder investiere ich in Brand? Seine Antwort ist klar, Brand. Warum? Das alles und viel mehr besprechen wir in den nächsten 45 Minuten im Interview mit Marc Schach und mit mir, Matthias Ernst. Viel Spaß! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo Marc, willkommen im Podcast.
Matthias, hallo, danke da zu sein.
Ich fange hier direkt mit dem Icebreaker an, habe ich stundenlang recherchiert, was ich machen kann, aber ich gehe mal auf deinen Nachnamen, Schach, gegen Ernst, ja, das ist ein guter Podcast. Spielst du selber Schach oder ist es nicht in die Wiege gelegt worden?
Tatsächlich früher sehr viel, aber dann mit der Startup-Welt wie immer, alles leider etwas nach hinten gerutscht, aber ja, können wir uns gerne auch darauf mal treffen.
Ja, oder online. Ich bringe es gerade meinem 6-jährigen Sohn bei. Der schlägt mich jetzt aber auch bald. Also
da haben wir beide nichts mehr zu melden.
Weiß ich nicht, ob das so fruchtbar ist, aber ja, cool. Marc, du machst neben deinem Nachnamen und Schach Hobbyambitionen machst du jetzt vor allem Talent 360, eine B2B-SaaS-Lösung für Personaldienstleister. Ihr seid Early Stage in meiner Definition, aber auf jeden Fall profitabel. 30 Mitarbeiter habe ich so gelesen, also die Größe. Bevor ich da zu viel verrate, sag doch am besten in deinen eigenen Worten, welches Problem ihr mit Talent 360 löst.
Sehr gerne. Also wir sind seit 2019 am Markt. Für uns war super wichtig, bootstrapped zu sein, um eben auch eine gewisse Flexibilität zu haben. Deswegen aus klassischer Sicht sind wir Early Stage, emotional sind wir schon deutlich weiter. Die letzten 5 Jahre konnten wir halt organisch wachsen, deswegen auch die 30 Mitarbeiter. Und wir sind in dem Bereich, du hast schon gesagt, B2B. Wir sind für die Personaldienstleister an sich eine Art HubSpot. Das bedeutet, wir bauen ein CRM oder bieten eben ein CRM für diese Personaldienstleistung an. Wir sagen auch immer liebevoll High Volume Recruiting, weil es geht immer um eine hohe Anzahl, die da gemanagt werden muss, eben an Kandidaten, aber auch kundenseitig etc. Und für die bieten wir das an, was eben HubSpot für viele andere anbietet. Aber da merkst du auch schon das typische Problem. HubSpot ist ein sehr generisches Tool. Deswegen haben die natürlich auch eine extrem hohe Größe aufgebaut. Wir sind in dieser Nische sehr happy, sind da auch vom Background her eben, auch vom Mitgründerspektrum her, sind damit auch reingegangen, weil wir gewusst haben, genau das ist eben die Problemstellung, die diese Branche hat.
Okay. Eine Software für einen Personaldienstleister, da würde ich mir jetzt vorstellen, also was macht ein Personaldienstleister, der sucht im Auftrag von einem Kunden neue Mitarbeiter für bestimmte Rollen, würde ich jetzt mal so frei definieren, und da brauche ich dann irgendwie selber inbound, also ich muss an Profile rankommen, ich muss wahrscheinlich vielleicht Jobs ausschreiben, ich muss irgendwie Marketing machen, ich muss irgendwie Traffic generieren, damit Leute auf diese Stellen aufmerksam werden. Ich mache wahrscheinlich auch viele outbound Calls, ich habe so eine Art CRM an Profilen, die ich kenne. Also so ungefähr stelle ich mir die Welt vor. Wo genau spielt ihr da jetzt rein und was nehmt ihr Personaldienstleistern ab?
Genau in diese Problemstellung. Du hast einfach verschiedene Bälle in der Luft als Personaldienstleister. Also du hast den ganz klassischen Teil, und das ist gerade die wirtschaftliche Situation, die es natürlich nicht einfacher macht für unsere Kunden, dass sie haben Kandidaten, die generieren sie auf Basis von der Erstellung von Jobs. Die werden entlang des Spektrums geteilt, also auf den Indiz dieser Welt, Stepstones dieser Welt, aber auch viel Social, viel organisch etc. So, und dann habe ich natürlich einen Inflow an Kandidaten und die muss ich matchen auf meine Anfragen, die ich entweder schon habe, also sprich wiederum kundenseitige Anfragen, oder ich muss die auf Potenziale matchen. Und da geht's dann natürlich schon los. Ich habe in Anführungszeichen eine Art Massenproblem. Wo leite ich welchen Kandidaten hin? Wo ist es auch am attraktivsten, den Kandidaten hinzuleiten? Also das klassische Headhunter-Problem, wenn ich den einen Kandidaten bei Kunden A vorstelle, vielleicht könnte ich aber bei Kunde C viel mehr mit dem Kandidaten verdienen. Und genau diese Problemstellung machen wir transparent, weil was früher eben Papier war, ist jetzt auf einmal eine digitale Lösung. Und die brauche ich aber auch, weil ich einen sehr hohen Wettbewerbsfaktor gerade auch in der Branche habe.
Okay. Dann habe ich jetzt verstanden, also Bootstrapped nimmt schon mal einen Themenblock Finanzierung raus, ja, freue ich mich, mal wieder eine Bootstrapped-Firma hier drin zu haben, aber habe ich fast gedacht, wenn ihr jetzt schon profitabel seid, ich würde jetzt mal rechnen, wenn ihr 30 Mitarbeiter habt und die auch bezahlt, anscheinend nicht schlecht, weil ihr habt ein sehr gutes Kununu Arbeitgeber-Ranking, also eure Mitarbeiter scheinen da happy zu sein insgesamt mit der Kultur, dann werdet ihr ja sicherlich auch irgendwie im siebenstelligen ARR-Bereich unterwegs sein, also jetzt in dieser klassischen Phase von 1 Million zu 10 Millionen ARR. Du nickst, das ist schon mal gut, hilf mir doch mal ein bisschen zu verstehen, wie groß ist der Markt? Also konzentriert ihr euch nur auf Deutschland oder ist das ein internationales Problem? Ich habe 200 Kunden gelesen. Sind das 200 deutsche Personaldienstleister und gibt es davon 100.000 in Deutschland oder ist das wild? Ich habe keine Ahnung.
Also es ist tatsächlich ein Nischenproblem in Anführungssicht. Der Markt ist ungefähr um die 30 Milliarden groß, aber das ist natürlich kein reiner Softwaremarkt. Und das auf Deutschland bezogen. Und wir von der Integration her sind natürlich jetzt relativ tief in der Wertschöpfungskette mittlerweile drin. Und wir profitieren jetzt gerade von dieser steigenden Nachfrage, dass ich eben diesen 30 Milliarden Markt habe, aber als Personaldienstleister in dem Falle immer schwerer habe, mich gegen den Wettbewerb durchzusetzen. Und da ist das Thema, ich brauche eine Geschwindigkeit und ich brauche ein Vertrauen in meine Prozesse. Genau das bieten wir eben den Personaldienstleistern auch an. Und machen damit für uns ein Stück weit den Markt frei, wie er eben bisher noch nicht war, im Sinne von, sie sind bereit, auch SaaS-Lizenzen zu zahlen. Du hast uns jetzt schon natürlich relativ gut eingeordnet. Wir sind noch nicht ganz am oberen Spektrum der Richtung 10 Millionen, sondern relativ gut in der Mitte. Aber genau da kommt auch unser Marktstellung und Marktwachstum her. Und sind jetzt gerade, also die typische Situation für unsere Kunden ist, die haben natürlich einen Kostendruck. Und den kann ich aber viel effizienter auch über eine Software lösen, als über, ich brauche weiteres internes Personal, ich muss mir noch einen weiteren Recruiter und Co. einstellen, sondern ich lasse eben viel Automatisierung auch über die Software laufen. Und das ist so der Sweet Spot, wo wir auch merken, da kommt jetzt langsam auch die wahre Bereitschaft dafür. Das heißt, KI sei Dank, du hast es vorhin schon kurz angekündigt, können wir auch auf einmal Sachen machen, die wir davor nicht machen konnten. Und mit ein bisschen Perspektive auf das Ganze hätten wir natürlich ohne KI uns auch kein CRM zugetraut, weil wir alle wissen, wir sind alle fleißige HubSpot und Co-Nutzer, wir wissen, wie aufwendig die Dokumentation etc. früher schon war. Das erledigt sich jetzt zum Glück zum Großteil schon automatisiert. Und das bedeutet auch auf deine Frage hinsichtlich Deutschland, ja, wir haben einen sehr klaren Fokus auf den deutschen Markt, weil er sehr speziell auch wieder in seinen Anforderungen ist, auch haben aber natürlich parallel auch das Thema internationales Recruiting. Das heißt, unsere Kunden sind im Ausland in verschiedenen Ländermärkten aktiv, auch verschiedene Sprachen etc. und gehen dann aber mit dem Ziel in die externe Kommunikation, um Talente für den deutschen Markt zu erreichen. Und das deckt unsere Software eben ab. Wir haben aber daher verschiedene internationale Recruiting-Kampagnen. Der Kern des Produkts ist aber auf Deutschland fokussiert.
Okay, das passt ja auch super hier in den Artist on Air Podcast, weil wir klar diesen Dachfokus haben, aber mir war es jetzt einfach gar nicht klar. Ich hatte es vermutet, viele HR-Themen sind in Deutschland ja schon sehr marktspezifisch. Trotzdem fände ich es insgesamt super spannend, diese ganze HR-Software-Bereich wächst ja brutal. Ja, ich meine, klar, wir haben irgendwie so ein Personio, wir haben so ein Staffbase, also sind unterschiedliche Probleme, Heyjobs, auch Unicorn, ja, alle irgendwie in dem Bereich und gleichzeitig gibt es ja auch immer noch die alten Jobbörsen, Indeed hast du genannt, Stepstone, gute alte Düsseldorfer Firma, denen es, glaube ich, auch sehr gut geht, ja, das ist ja einfach, glaube ich, so gefühlt hat diese demografische Schicht und demografische Shift und auch insgesamt das Fachkräftemangel führt ja dazu, dass einfach mehr Geld ausgegeben wird in den Markt. Ne? Es ist ja gar nicht so, wie du sagst, dass ihr jetzt irgendwie direkt ein Problem makroökonomisch in diesem HR-Gefüge löst, sondern ihr löst halt einen Teil von dem Personaldienstleister, der jetzt anscheinend bereit ist, mehr Geld auszugeben als vorher, weil er ein größeres Problem hat. Ja, aber insgesamt wird's jetzt für die dadurch einfacher, wettbewerbsfähig zu bleiben, aber das Problem bleibt ja eigentlich trotzdem. Dann legen die anderen wieder nach. Also ich sehe da so ein Kräftemessen, ne? Dann werden die Jobbörsen besser, dann werden wir die Personaldienstleister besser und insgesamt gibt's eine ganze Menge Softwareanbieter gerade, die bei dem Game halt mitverdienen. Und so würde ich euch jetzt da auch einordnen, was ja total fair ist. Ja? Das Problem ist da und dann helft ihr denen. Trotzdem nochmal zurück zu der Frage, wie groß euer Markt ist. Weil wenn ihr sagt, also 200 Kunden jetzt, ich habe gar keine Ahnung, wie viel Personaldienstleister gibt es in Deutschland, die, sagen wir mal, so groß sind, dass sie sich eine Software leisten würden.
Genau, also du bist da im größeren Spektrum rund um die 10.000, sozusagen B2B-Player, die man da auf jeden Fall adressieren kann. Und dann gibt es nochmal eine Grauzahl, ungefähr 2x, 3x an so halb privat, wie es immer so schön heißt, die dann mal 1-2 Vermittlungen eben nebenbei machen im Monat. Genau, und von daher, und das Schöne ist, wir haben uns ganz bewusst auch deswegen sage ich auch immer wieder, nischigen Markt auch ausgesucht, weil wir halt unsere Kunden auf diversen Seiten monetarisieren können. Es ist das Softwareprodukt, aber es hängt natürlich auch viel davon ab, wie machst du deine Social-Media-Budgets zum Beispiel, wie machst du deine Job-Budgets, und du hast es gerade auch schon genau richtig in die Richtung positioniert. Es formt sich gerade ein neuer Status quo in dem ganzen Markt. Und der formt sich global, also sozusagen auf den HR-Recruiting-Markt. Und wir sehen auch, dass wir immer wieder mehr in diese CFO-Unterhaltungen eben reinkommen, in der Form von, wie muss ich denn mein Recruiting, wie muss ich denn mein HR für, in dem Falle 2024 und dann natürlich auch in die zukünftigen Jahre, wie muss ich das denn planen und wie mache ich auch gerade diese Kombination zwischen, ich habe Media-Budgets für die Indeeds und Stepstones dieser Welt, aber die bringen mir natürlich nur in Anführungszeichen erstmal den Kandidaten, aber damit habe ich natürlich noch keine Einstellung generiert. Und da kommt gerade, wo man merkt, du hast ein sehr hohes Media-Budget-Volumen sozusagen, und dann kommt aber immer mehr die Frage, wie setze ich das so ein, dass ich eben dann wirklich bis hin zur Einstellung der Personen dann auch den Erfolg bekomme. Und deswegen zum Beispiel aus unserer Sicht, wir denken viel in Kandidaten, wir denken aber noch mehr in der Perspektive Einstellung.
Okay, ich glaube, dann habe ich jetzt einen ganz guten Überblick, was ihr macht und auch wie groß Talent 360 jetzt ist inzwischen. Ja, also ist ja auch sehr geil, wenn man so von 2019 jetzt so in viereinhalb Jahren irgendwie auf so eine Größe organisch wachsen kann. Dafür schon mal auf jeden Fall Glückwunsch. Und wir haben jetzt auch verstanden, 200 Kunden aktuell, 10.000 gibt's. Also ist erstmal auch nicht langweilig die nächsten 2-3 Jahre. Ja, das ist ja auch schon mal gut.
Und, die Ärmel sind hochgekrempelt, absolut.
Die Ärmel sind hochgekrempelt.
An dieser Stelle möchte ich
nochmal auf unseren aktuellen Werbepartner Vanta hinweisen. Ihr habt es jetzt schon ein paar Mal gehört, wenn ihr fleißige Zuhörer seid. Vanta macht Compliance. Aber bevor ich in den offiziellen abgestimmten Text reingehe, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Wir lernen ja nicht nur euch und eure Businessmodelle kennen, sondern auch unsere Partner immer besser. Und da bin ich ja neulich bei Swapcard, unserer Event-App, auf der Webseite. Wir machen ja mit Swapcard den Artist Summit und nutzen die App, um eure Networking-Gelegenheiten zu optimieren. Und dann gucke ich mir den Professional Plan bei denen an und steht halt so drin, included SOC 2 und ISO 27001. Und dann dachte ich so, ach guck mal, die Begriffe kenne ich doch von Vanta. Also wenn du gerade eine SaaS-Firma aufbaust, wovon ich ausgehe, und noch nicht von deinen Kunden oder potenziellen Kunden und Investoren nach SOC 2, ISO 27001 oder auch HIPAA-Konformität gefragt wurdest, dann wird das wahrscheinlich bald passieren. Die Erlangung der Konformität kann in deinem Unternehmen erhebliches Wachstum ermöglichen und eine Vertrauensgrundlage schaffen. Ja. Aber der Prozess ist halt oft sehr zeitaufwendig und kostspielig. Vanta kann euch dabei jetzt helfen, denn Vanta automatisiert bis zu 90% der Konformitätsarbeit und macht euch in Wochen statt in Monaten auditbereit. Ja, dadurch könnt ihr 85% der normalerweise damit verbundenen Kosten sparen und Vanta skaliert mit eurem Unternehmen, um euch erfolgreich den Markteintritt in neue Märkte, den Abschluss größerer Deals und das Vertrauen der Kunden zu ermöglichen. Um jetzt zu erfahren, warum sich bereits, Achtung, über 6000 schnell wachsende Unternehmen für Vanta entschieden haben, bucht euch doch einfach eine individuelle Plattform-Demo mit dem Vanta-Team auf vanta.com/artistonair. Das ist vanta.com/artist mit 2R on air, alles in einem Wort. Viel Erfolg! Jetzt frage ich mich immer so ein bisschen, wie war der Weg bis hierher? Ja, wie bist du da hingekommen? Ich habe ein bisschen reingeschaut. Du hast in Worms studiert irgendwie und in München hast da irgendwie sehr gute Abschlüsse irgendwie alles mal mit Bestnote bestanden. Warst ein bisschen bei Ernst & Young in Chile unterwegs. Also schon buntes Profil. Stanford, ein paar Online-Kurse gemacht, um dich weiterzuentwickeln. Also man kann da so einen Drive rauslesen. Und dann warst du erst bei einem Company Builder, ja, Truventuro, und bist über den dann bei Jobpilot reingegangen, bei Joblift reingegangen. Hast deine erste Rolle in einem HR-Startup sozusagen eingenommen. Lass mich nochmal verstehen, die Situation 2019, als du gegründet hast, warum bist du bei Joblift raus und warum hast du dann deine eigene Firma gegründet? Was waren da so die Treiber?
Ja, perfekt. Auch von der Vorstellung. Vielen Dank, dass du da dir sehr umfangreich die Gedanken gemacht hast und nachgeschaut hast, weil du hast es genau richtig erkannt. Also mit Ernst & Young oder mit damals Ernst & Young, jetzt ist es ja EY, war für mich zum ersten Mal einfach krass beeindruckend, wie viel Budget damals schon in dem rund um das Thema Recruiting investiert wird. Und das war so das erste Mal, wo ich drauf aufmerksam geworden bin. Und das war halt in dem Falle in Chile so, es war aber auch in Deutschland und Co. so. Und deswegen bin ich dann über den Company Builder in das Thema Joblift auch reingegangen, auch komplett Early Stage, Business-Mitarbeiter Nummer 1. Also seither sind an sich die Ärmel auch hochgekrempelt tatsächlich. Und da war dann die Perspektive klar, dass du mit einem Jobmodell, also auch mit einem, in dem Fall ein Job-Meta-Modell, international auf jeden Fall Budgets bekommst. Du warst bei Absolventa, so damals haben wir uns knapp verpasst. Absolventa ist ein Kunde, andere sind ein Kunde, die einfach sagen, ich brauche mehr Traffic. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, und so kam dann auch mal das Konstrukt rund um Talent 360 zustande, dass auf der einen Seite kannst du dich natürlich rund um das Thema Jobs und Media-Budgets konzentrieren. Du hast aber immer das Problem, dass du entlang der Wertschöpfungskette keine Kennzahlen mehr bekommst. Du weißt, wie viel Traffic du auf den Job generierst, etc. Ist auch eine super spannende Problemstellung. Du bist aber irgendwann an dem Punkt, dass immer jemand zu dir sagt, ich habe jetzt ein Media-Budget, das habe ich dir gegeben. Du hast gut oder schlecht performt, aber du wirst nie rausfinden, warum du gut oder schlecht performt hast. Und damals war dann der Trend, dass eben Personaldienstleister auch deutlich stärker in die Budgetierung gegangen sind von ihren Jobs. Das heißt, das war der Trend Nummer 1. Auf einmal habe ich einzelne Player, die keine Jobboards mehr sind, die dann anfangen, signifikante Media-Budgets zu investieren. Und da reden wir halt mindestens fünfstellig, teilweise auch sechsstellig in monatlichen Budgets. und haben aber eine eigene und gesonderte Problemstellung, weil die natürlich wiederum auf Einstellung bzw. Vermittlung schauen. Und keiner konnte von denen wirklich selbst sagen, das ist die Kennzahl und anhand deren optimiere ich jetzt meinen Traffic-Einkauf. Und das war so für uns der Startschuss, zu sagen, wir können da auf jeden Fall weiterhelfen. Und da war auch so ein Stück weit genau die Perspektive. Wie kann ich das denn rausfinden aus einer Kennzahlensicht, ob ich jetzt eine Einstellung generiert habe, aber ob ich auch entlang des Prozesses vorne dran effektiv war? Also habe ich die Interviews schnell gemacht? Habe ich zum Beispiel automatisiert mit den Kandidaten kommuniziert? Habe ich klassischerweise 3 Kandidaten von 4 erstmal auf der Strecke vergessen? Hätte ich mich da schon längst zurückmelden sollen, etc.? Und all das haben wir dann in der Software transparent gemacht. Das war auch unser größtes Anliegen. Also die Kennzahl ist da immer CPH, Cost per Hire, dass man die möglichst schnell und einfach, am besten mit einem Login sofort sieht, um eben daran auch die Entscheidungen zu treffen.
Jetzt sind wir schon ein bisschen wieder in die Firma oder in das Produkt reingerutscht. Ne? Ich wollte nochmal, weil du, ich finde, es ist ja ein spannender Moment, wenn man sagt, ich starte jetzt eine Firma. Ich glaube, ihr seid 3 Co-Founder. Du hast noch einen CTO und noch einen
BO.
BO, ja? Ja. Steht für?
Business
Officer, okay. Also wir haben mit dir den CEO und dann noch 2 Co-Founder. Also im Endeffekt 2 commercial-seitige Founder und einen tech-lastiger Founder. So, wie habt ihr euch getroffen oder wie ist das zusammengekommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben jetzt im Jobmarkt Erfahrung gesammelt und was wir gerade sehen ist, es gibt ein Shift bei Personaldienstleistungen und da fehlt es an guter Software, lass mal bauen. Ja, also insbesondere finde ich auch aus der CEO-Sicht, du hast es ja nicht selber gebaut, ja, sondern du hast halt so die Idee, wie kriegst du die anderen beiden dazu oder sind die auf dich zugekommen, wie lief das?
Ja, okay, also da war es so, Tim, der eben diese CBO-Rolle bei uns eingenommen hat, der ist selbst aus der Personaldienstleistung, der hat auch selber bei einem, also erst selbst einen Personaldienstleister verwaltet und gemanagt und hat dann aber auch Software, die damals sozusagen en vogue war, mit in die Personaldienstleistung auch verkauft. Das heißt, er kannte die ganze SaaS-Perspektive schon. Und Danny, der unser CTO und auch eben 3. Co-Founder ist, der kommt komplett außerhalb von der Szene, hat aber, und das ist so CTO-typisch, natürlich recht nüchtern auf die ganze Problemstellung geschaut und hat gesagt, ja, die Problemstellung gibt's eigentlich auch in diversen anderen Bereichen, in anderen Branchen, wo ich natürlich einfach ein Massenproblem habe mit verschiedenen Variablen und die muss ich dann zusammenführen und da muss ich eine Lösung draus bauen. Und wir haben uns, dank Tim und ich, haben uns einfach über die Jahre kennengelernt, als ich bei Joblift war und er bei sozusagen eh schon in der Branche unterwegs war. Und Danny und ich haben uns auf einer Halloween-Party kennengelernt. Also wer schon immer mal einen CTO kennenlernen wollte, Halloween-Party kann ich nur empfehlen.
Letzte Woche war die Chance, ja. Okay.
Sind übrigens auch lustige Gespräche, wenn der eine dann als Geist verkleidet ist und der andere halb nackt, ja.
Und beide schon was getrunken. Ja, genau. Okay. Nee, aber da lockt es auf. Ja, ich kann ich dir einen kleinen Seitenausflug machen. Wir haben ja jetzt auch einen Tech-Track beim Artist Summit, speziell für CTOs, ja, weil wir genau das festgestellt haben, dass man mit den Tech-Foundern nicht so oft spricht wie mit den Commercial-Foundern, die typischerweise eher in Podcasts sind, so wie wir beide jetzt, ne? Also wie ich dich jetzt hier im Podcast habe oder on Event. Wir glauben aber auch halt, deswegen frage ich auch mal nach, wie ist die Konstellation zwischen Co-Foundern und wo kommt eigentlich am Ende das Produkt her, weil ich rede ja nur mit Tech-Firmen, aber meistens halt mit dem Commercial Founder und irgendwo wird die Tech ja auch gebaut und das ist ja ein sehr, sehr wesentlicher Teil von der SaaS-Firma und deswegen wollen wir auch speziell für die Kollegen sozusagen einen eigenen Track und auch ein eigenes Angebot auf dem Summit schaffen. Ne? Also wenn der Danny das nächste Mal bei einer Party bequatscht, dann sag ihm doch mal, er kann auch beim Summit vorbeikommen. Da finden wir wahrscheinlich ein paar so like-minded People dann für ihn auch. Genau. Aber das nur so als Gedanke. Ja, cool, habe ich verstanden. Also so seid ihr zusammengekommen, habt das dann gestartet. Jetzt seid ihr 4,5 Jahre weiter, offensichtlich schon sehr erfolgreich unterwegs. Vielleicht mal so für die anderen Founder im Podcast, was waren so die 2, 3 größten Steine, die du aus dem Weg räumen musstest? Ja, also irgendwelche Hurdles, die ihr gehabt habt und die ihr dann, wie habt ihr die genommen? Was kann man daraus sozusagen aus eurer Geschichte lernen, wenn man jetzt selber so ungefähr an dem Startpunkt ist?
Genau, also was für uns, sagen wir mal, den ersten Stein, der zum Glück, da waren wir noch super lean, also wirklich 4, 5 Mitarbeiter, davon wir 3 Gründer, war, dass du natürlich einfach das M&A-Game rund um die Branche, in der du unterwegs bist, natürlich nicht beeinflussen kannst. Also ich hatte mit diversen Kontakten in der Branche gesprochen und wir wollten eigentlich einen Softwareanbieter nutzen, mit dem wir dann dieses Jobposting übernehmen, weil wir es einfach nicht selber bauen wollten, weil wie immer, wenn es halt schon gebaut ist, warum sollst du es dann nochmal nachbauen? Und der wurde dann allerdings von StepStone aufgekauft, wenige Wochen, nachdem wir gestartet sind und darauf an sich auch unser Core-Produkt basieren wollten. Der wurde aufgekauft und damit war es ein No-Go für alle anderen Jobboards, dass sie dann diese Infrastruktur-Player dann weiterhin nutzen und anschließen. Das heißt, dann war einmal zurück ans weiße Blatt Papier die Frage, müssen wir es jetzt doch selber bauen oder nicht? Wir haben uns dann dafür entschieden, das selbst zu bauen, hat uns aber von der Roadmap direkt ungefähr ein Viertel bis halbes Jahr zurückgeworfen.
Sicher, ne? Ja, okay, krass. Ja.
Also das war der erste Stein und das war so das erste Mal, um wach zu werden, was da draußen möglich ist und wie schnell so auch eine Idee aus der Theorie sich heraus dann in der Praxis ja entweder verwirklichen kann oder eben auch als Challenge auf einmal entstehen kann. Das zweite Thema war
diese Flexibilität, glaube ich auch, ne? Also so wo bei McKinsey haben wir gesagt, release your own agenda, aber es ist, glaube ich, beim Startup und beim Founder, du brauchst natürlich eine Strategie und eine Roadmap, an die du dich orientierst. Aber ständig ändert sich ja irgendwas, ja. Und du musst halt irgendwie alle paar Wochen wieder neu adjustieren. Und ihr musst dann halt jetzt die Entscheidung treffen, irgendwie, wie gehe ich jetzt mit der neuen Situation um, ja? Selber bauen, irgendwie anders machen. Habt ihr anscheinend A getroffen und B dann auch hingekriegt, aber hat dafür im Gegenzug halt Zeit gekostet. So, würde ich
jetzt sagen. Hat fast ein halbes Jahr gekostet, ganz genau. Okay. Und dann auch wieder, aber, wie schön, du hast dein Business Case gebaut und dann schiebst du dann alles um ein halbes Jahr nach rechts. Genau, das war das eine Thema. Dann kam
bitte. Business Case ist am Anfang ja immer sehr geduldig. Ja, also so ist es. Ich glaube, das ist das Learning. Ja. Es kommt dann irgendwie immer anders, als man denkt. Und dann, man muss aber sozusagen auch die, glaube ich, den Mut haben und da auch die Ehrlichkeit zu sich selbst, da dann ne, neu zu reflektieren und auch Sachen zu ändern. Ja, und gut, aber da habt ihr sozusagen den Teil vom Produkt dann auch zusätzlich selber gebaut.
Stand. Genau, und dann hatten wir zum Beispiel noch die weitere Herausforderung, dass wir von den Preispunkten her erst uns relativ hoch positionieren wollten und auch konnten, weil wir natürlich aus unserer Sicht sehr klar waren, dass es gibt viel Legacy in dem Markt, wie immer. Der Markt ist 20, 30 Jahre alt, also gibt es auch die Player, die dann so mit damals sozusagen mitgewachsen sind für die damalige Generation an, in dem Falle Personaldienstleistern. Und haben dann gemerkt, dass wir vom Produkt her, von der Suite her, vom Offering her viel umfangreicher sind, viel auch damit viel mehr Effektivität erlauben, haben das höherpreisig angeboten und haben dann aber auch gemerkt, dass der Wettbewerb dann auch von seinen Preispunkten recht schnell abgewichen ist, nämlich in Form von, sie sind dann nochmal günstiger geworden. Und damit standen wir natürlich dann auf einmal ganz alleine auf dem Preisberg. Und das hat dann auch wiederum innerhalb der Kundschaft dann gezeigt, dann ist natürlich die Bereitschaft, irgendwann nicht mehr da höherpreisig zu sein. Und auch da haben wir dann angefangen, ein neues Preismodell aufzusetzen, mehr Flexibilität den Kunden anzubieten und parallel aber auch das Produkt konstant weiter, also erweitert, aber auch von der Tiefe her nochmal ein Stück weit vertieft, um halt einfach diese Problemstellung besser hinzubekommen. Aber das war, und auch wenn du fragst, so was waren da die Hauptchallenges, das Hauptproblem daran war, überhaupt erst festzustellen, ist der Preis das Problem, ja oder nein? Weil da gibt's ja die klassische Thematik, dass du sagst, ja, ein SaaS-Company verkauft eigentlich immer zu günstig.
Ja.
Das haben wir auf jeden Fall nicht gemacht.
Ja.
Sind dann mit ordentlich Ambition auch reingegangen in das ganze Thema. Hat funktioniert, bis es eben nicht mehr funktioniert hat.
Okay, der erste Founder hat gesagt, die Regel ist, wenn du nicht sicher bist, nimm immer Faktor 3. Das hat der zweite dann auch gesagt, der dritte auch, na warte bei Faktor 9. Das war dann ein bisschen zu hoch. Okay, verstanden. Genau, also was sind so die Tipps? Also wenn ich jetzt Pricing suche, ich glaube, es ist ein Riesenproblem für alle, die mit einem neuen Produkt anfangen. Ein, zwei Tipps, wie würdest du dich heute an das Thema Pricing rantasten, wenn du ein neues Produkt hättest in einem neuen Markt, den du noch nicht so gut kennst?
Ja, also wir haben uns jetzt zum Beispiel auch gerade nochmal, was ich jetzt gerade als Beispiel hatte, das war vor ungefähr so 2,5 Jahren. Wir haben jetzt auch nochmal ein komplett neues Pricing aufgesetzt, einfach auch, weil wir nochmal das Produkt erweitert hatten. Vielleicht kann ich es auch daran einfach mal recht konkret machen. Also wir für uns, Punkt 1 war No Feature Gating. Also wir wollen, wenn dann, alle Feature bereitstellen. Und das haben wir einfach von der Kostenseite her erstmal gerechnet. Damit wir halt auf jeden Fall bootstrap, dass wir uns auf jeden Fall keine falschen Promises nach außen oder sonstiges machen. Wir haben da vor allem als Variablen kurz, haben wir halt KI, die relativ hohe Kosten sind. Wir haben das aber auch bewusst unlimitiert jetzt angeboten, KI. Einfach weil wir wissen, unser Produkt wird immer wertiger, je mehr davon genutzt wird und je mehr automatisiert davon genutzt wird.
Weil das heißt, es dann sich einfach tiefer in die Prozesse eingräbt, ne? Und dann einfach schwerer zu wechseln ist. Ja,
genau. Und du hast zwar weniger User im Zweifelsfall, weil du mit weniger Usern schon mehr machen kannst, aber die sind halt, wie du sagst, die sind komplett tief in dem Produkt drin und die können sich dann auch nichts mehr anderes vorstellen. Das heißt, das war mal, also die Kostenseite war Punkt 1 und dann war natürlich die zweite Sache, wie viel Wert generiert das Ganze nach draußen. Und dann haben wir uns jetzt in dem Falle an den Kunden orientiert, wo wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall keinem in der Form irgendwelche Steine in den Weg legen. Also wir werden das Produkt vom Preispunkt her genauso anbieten, wie wir es jetzt gerade anbieten, kann ich auch ganz klar sagen, weil wir haben es auch auf der Website, das sind 250 Euro. In unserer Denke ist es immer pro Niederlassung, das ist auch für die Branche die klassische Denke pro Monat dann eben. Und damit hast du auf jeden Fall einen ganz klaren Return on Invest als Personaldienstleister. Was dann die nächsten teureren Stufen wird, sind, nutzt du zum Beispiel Messagings, also nutzt du WhatsApp, nutzt du SMS. Da, klar, haben wir auch Transaktionskosten, da beteiligen wir dann unsere Kunden entsprechend dran. Und das war sozusagen jetzt in dem Falle die Perspektive, wie wir an Preise dran gegangen sind. Und wenn ich es jetzt neu bauen würde, da wäre jetzt auch auf jeden Fall die Denke, ich würde es von den Features her so breit wie möglich anbieten, weil ich den Login-Effekt haben will. Und wir alle wissen, wenn wir aus einer ERP-Sicht denken oder so einer CRM-Sicht, klar, du willst in dem Falle alle Kandidaten drin haben, du willst alle Kunden drin haben und du willst alle Kommunikation von deinem Kunden drin haben und deinen Kandidaten. Das heißt, da so offen wie möglich. Preispunkte ist, glaube ich, super schwer rauszufinden, weil du kannst es immer mit einem 10x rechnen. Das ist wahrscheinlich die ehrliche Antwort. Und haben wir auch gemacht am Anfang. Und das hat uns in dem Falle zum Beispiel keiner geglaubt, weil die sich sagen, ja, der Kandidat, ich weiß, wenn ich den Kandidaten anrufe, der geht beim ersten Mal nicht dran, der geht beim zweiten Mal nicht dran. Und dann sagen wir, ja, aber durch eine SMS und dann reagiert der Kandidat trotzdem schneller. Das sind so Glaubenssätze, die kriegst du, glaube ich, nicht raus. Deswegen ist diese 10x-Unterhaltung, die kann man sich in der Theorie schön rechnen, ist aber, glaube ich, in der Praxis schwierig.
Hol mich nochmal genau ab, was meinst du mit der 10x-Theorie?
Also dieses, genau? Wenn ich jetzt sage, unsere Software kostet 250 Euro, und du hast aber einen Gegenwert von 2.500 Euro und du musst sein, ja, genau. Du musst deswegen, ja. Sei froh, dass es nur 250 kostet oder eigentlich schade, dass es 250 Euro kostet. Wir sollten vielleicht für 1.000 machen und du hast 10.000 Profit.
Ja, okay. Nee, aber ich habe jetzt, ne, was ich schon rausgehört habe, ist sehr, also eigentlich textbuchmäßig, du hast einmal Cost-Based Pricing gemacht links und dann hast du Value-Based Pricing gemacht rechts und dann hast du geguckt, dass der Preis auf jeden Fall da irgendwie dazwischen liegt. Ja, was ich aber schon spannend fand jetzt, was sich geändert hat, also bei vielen, gerade B2B SaaS-Models hast du einfach extrem hohe Gross-Margin, weil im Endeffekt die Kosten eigentlich die Entwicklungskosten von dem Tool sind und dann relativ stabil. Das hat sich jetzt geändert, seitdem wir KI viel integriert haben, weil du halt diese hohen Server- und Rechenkosten hast, dass halt tatsächlich du bei bestimmten Features auch echte Kosten hast, ne, die dann entstehen, die du schon irgendwie im Blick haben solltest. Aber das scheint ja jetzt auch in dem letzten Pricing Step auch mit berücksichtigt zu haben. Trotzdem erstmal unlimitiert angeboten. Finde ich auch gut, aber da muss man natürlich dann auch den Puffer drin haben, ne? Dass wenn jemand halt viel use, dass dann trotzdem noch Geld übrig bleibt. Insbesondere wenn man bootstrapped ist, ist ja nochmal wiederum da eine sehr wichtige Komponente, ja. Okay, das habe ich alles verstanden. Und dann, das ist so die Theorie, die man von innen machen kann, ja, wobei der Value, den du ansetzt, ist dann vielleicht nicht der, den der Kunde sieht. Ich glaube, das ist das, was du gerade am Schluss nochmal sagen wolltest, ne, da kann man sich dann drüber streiten. Du sagst halt 2.500, der Kunde sagt, naja, sagen wir mal 300, ja, dann sollte deine Software vielleicht besser 30 kosten und dann kann man da diskutieren. Aber ihr seid zumindest auf einen Preis gekommen, wo der Kunde seinen Value höher sieht als die Kosten, die er aufruft, sonst wird er es ja nicht kaufen und damit seid ihr jetzt im Rennen. Wie sicher fühlst du dich, dass ihr da den perfekten Preispunkt habt? Oder sagst du, da ist immer noch eine Error-Marge von 20%, dass wir vielleicht auch 350 nehmen könnten? Und man weiß es einfach nicht, aber man kann jetzt auch nicht jeden Monat die Preise ändern.
Genau. Also ich würde mich sehr komfortabel fühlen, wenn wir das Feedback bekommen, kundenseitig. Wir haben jetzt mit vielen schon vorab natürlich gesprochen und wie immer, die sind natürlich eher in dem unteren Ende. Aber ich bin relativ sicher, wenn du es schaffst mit dem USP, dass das USP wirklich auch so wahrgenommen wird, ich glaube, dann kannst du auch deutlich nach oben gehen.
Wie sieht es mit Churn aus in eurer Branche? Also wie lange bleiben die Kunden, wenn ihr sie einmal habt?
Nicht lang genug. Wir haben jetzt gerade mit der wirtschaftlichen Situation tatsächlich Challenges. Also wir haben gerade im letzten Jahr an sich das, was wir geclosed haben, ist hinten rausgechurnt, viel aufgrund von Insolvenz. Und schauen wir uns mal Q1, Q2 an. Die Erwartung ist ehrlicherweise, dass es in der Richtung bleibt gerade. Das heißt, da ist es jetzt nicht ganz so SaaS-seitig, wie man sich's vorgestellt hätte. Da waren zum Beispiel die Media-Budgets, die wir mitverwalten, stabiler als die SaaS-Budgets in dem Moment.
Okay. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn kundenseitig die Firmen halt so dann doch wieder eher so klein sind, dass sie auch schnell mal einfach wieder verschwinden. Weil dann hilft es auch nicht, wie gut dein Produkt war, wenn die komplette Firma weg ist, ist halt auch die Kundenbeziehung weg, ja. Das verstehe ich. Und ist auch ein bisschen schwieriger, dann daraus abzulesen, wie glücklich die Kunden sind, ne? Weil normalerweise guckst du ja Churn an, guckst du ja Net Revenue Retention an, um halt so ein bisschen auch zu sehen, ist der Kunde happy, habe ich eine Wiederkaufsrate, verlängerter, steigerter sogar noch. Das sind ja einfach sehr, sehr klare Indizien, dass man zumindest gut unterwegs ist oder halt zu günstig, ja. Aber gut, wenn die Kunden komplett ausfallen, ist natürlich ein bisschen schwieriger.
Wir haben da aber zum Glück das Glück, dass das viele sozusagen Rejoiner dann sind. Also
die steigen woanders ein, genau. Und nehmen dann die Erfahrungen bei euch in den nächsten Personaldienstleistern mit. Okay, ja.
Und das kommen dann mit dem Thema und jetzt sollten wir das und das bitte einführen. Plus wir merken, dass es halt einfach so ein Generationenthema ist. Also so in Anführungszeichen die neue Generation, die jetzt an den Start geht. Weil ich meine, immer wenn es draußen ein bisschen schwieriger wird, so dann wirst du wirklich getestet als Company. Ich glaube, dann ist auch entscheidend. Also wenn du die Phase gut hinbekommst, dann bist du wahrscheinlich für die nächsten 5 Jahre relativ safe. Und jetzt baut sich halt bei uns zum Beispiel in der Branche genau auch dieses Konstrukt einfach wieder auf. Es verschwinden manche. Du merkst aber auch, dass jetzt gerade so eine neue Generation auch dann auf den Markt drängt, weil sie sagt, ja, ich kann natürlich effektiver sein, ich kann effizienter sein. Und das sind für uns dann zum Beispiel auch die Fokuskunden, wo wir sagen, wenn wir die gewinnen, dann sind die natürlich wahrscheinlich von längerem Wert als jetzt manche, die schon grundsätzlich ein bisschen strugglen.
Verstanden. Ja, nee, ich glaube auch, gerade in dem Bereich, wo jetzt eine Software, eine SaaS-Software halt irgendwelche On-Premise-Solutions ablöst, also so ein bisschen historisch gewachsene, ja, da hast du natürlich irgendwie, wenn deine Kunde nach dem CD-ROM fragt, was er irgendwo einlegen soll, dann ist wahrscheinlich nicht der Richtige oder wahrscheinlich schwieriger zu erklären. Aber das ist ja, glaube ich, jetzt sind wir da bei vielen Firmen durch, dass sie verstehen, dass halt dynamische Software da einfach auch besser ist. Aber es kommt, glaube ich, auch mit diesem Generationenwechsel, kann ich mir vorstellen. Insbesondere HR war ja noch nie die Funktion, die vorne wegläuft, ja, sondern eigentlich immer eher reagiert. Ja, und wo sich für mich, also ich hast ja eben gesagt, 2012, 13 bei Absolventa gearbeitet, das fand ich auch irgendwie ein bisschen schwierig, dass sich so wenig in der Zeit halt verändert hat. War nicht die dynamischste Funktion, sage ich mal so. Ja? Und deswegen hast du jetzt wahrscheinlich da noch ein paar Legacy-Player drin. Die gehen jetzt raus, kommt ihr mit eurem neuen Produkt rein. Das find ich gut. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass ihr eure Kununu-Bewertung, also eure Arbeitgeber-Bewertung auch öffentlich macht, weil ihr offensichtlich darauf Wert legt. Genauso gibt's ja auch Produktbewertungen. Ja? Ich gucke mir immer OMR-Reviews an oder G2. Ja, um so ein bisschen zu gucken, wie läuft es da? Jetzt seid ihr bei G2 nicht, was ja Sinn ergibt, weil ihr einen deutschen Fokus habt. Bei OMR Reviews habe ich gesehen 2 Bewertungen, irgendwie 4,3 Sterne. Das ist nicht schlecht, das ist auch nicht hervorragend, aber es sind vor allem auch nur 2 Bewertungen bei 200 Kunden. Ist das eine Plattform oder ein Tool, die du kennst, die du im Blick hast, wo du sagst, irgendwie, da will ich reingehen? Oder wie denkst du über jetzt Neukundengewinnung nach, wenn du sagst, ich will die nächsten 200 oder 400 Kunden gewinnen?
Genau, also Reviews sind für uns so ein zweiteiliges Schwert, weil die für dich ist es komplett nativ, auf eine OMR-Reviews zu gehen. Für unsere Kunden in den seltensten Fällen, also wenn wir jetzt eine Umfrage starten würden, wer hat schon mal OMR-Reviews gehört oder gesehen, schwierig. Also ich will da, das war wahrscheinlich auch so ein Generationenthema, aber für uns ist so Sachen
es
wie
Trust. Es ist ja auch Trust, noch sehr neu, genau. Ja,
genau. Trustpilot, so die älteren Themen sind relevant. Wir haben aber auch tatsächlich, deswegen gehen wir mit Kununu recht präsent raus, unseren Kunden ist sehr wichtig, weil es ist halt Personal und damit schaust du schon auch drauf, was mit was für einem Unternehmen arbeite ich zusammen. Also es ist ein sehr softer Faktor, aber es ist ein entscheidender Faktor. Und wir wissen, die Trusted Source ist an sich der größte Referral-Kanal. Also sprich, wenn du hast jemanden in deinem Netzwerk, du hast einen Influencer und Co., da gibt's klar, nicht die Taylor Swifts dieser Welt da draußen, was die Reichweite angeht, aber es gibt eben sehr branchenspezifische Influencer. Und die sind für uns zum einen enorm wichtig, aber auch ganz klar Word of Mouth und Referrals, das sind so für uns die zwei wichtigsten Kanäle im Unternehmen.
Okay. Und ich glaube, das ist ja so ein Phänomen, die auch andere Softwareanbieter haben. Wie strukturiert ihr das? Wie supportet ihr das? Ja, also Word of Mouth ist nice, aber wie kannst du das aktiv managen?
Genau. Also wir machen über Events machen wir relativ viel. Also kleine Events, die sind dann auch nicht öffentlich oder sonstiges. 20, 30 Personen, auch wieder auf dem Falle sehr branchenspezifisch. Um aktuelle Problemstellungen zu diskutieren, jetzt auch gar nicht sozusagen konkret auf unsere Software oder sonstiges, sondern einfach nur Branchenthemen, die bewegen, wo man so ein Stück weit eine Community auch zusammenbringen möchte. Bestandskunden, Neukunden, Interessenten etc. Das funktioniert für uns besonders gut, weil es halt eine sehr lockere und offene Atmosphäre ist. Und wie immer, gerade in jetzt gewissermaßen unsicheren Zeiten, ist natürlich so eine Runde dann auch durchaus gefragt, weil jeder, der sich dann fragt, hey, hast du dasselbe Problem wie ich oder wie gehst du mit der und der Challenge um? Das haben wir relativ deutschlandweit auch aufgesetzt, also mal Berlin, mal München und Co. Mhm. Und dann forcieren wir das gründerseitig halt noch. Also so dank der Art Gründersfokus ist da schon von uns noch sehr hoch, dass wir einfach auch nah an der Branche dran sind und da auch relativ nah mit in die Unterhaltung auch angehen.
Ja, okay, alle drei. Ja, ich wollte nur gerade sagen, es ist ja sehr ähnlich zu unserem Artist on Tour Konzept, was wir jetzt gerade gelauncht haben, wo wir jetzt gerade in Zürich waren und irgendwie Ende Februar dann in Düsseldorf, Wien, also einmal ein bisschen immer so 50 B2B SaaS Founder zusammenbringen, ne? Also eher so ein Community Meetup zu einem spezifischen Thema wie Pricing oder KI oder so. Und genau das, was du sagst, ne? Die Leute suchen das gerade schon. Es gibt gewisse Unsicherheiten und dann einfach mal diesen Austausch auf Augenhöhe mit anderen Foundern in unserem Fall oder bei dir mit anderen Personaldienstleistern, genau. Das ist schon auch wichtig, ja. Okay, und dann über diese Events und über den Founder-Outreach steuert ihr so ein bisschen dann das ganze Thema Word of Mouth und dass sich einfach die Stories da weiter verbreiten. Okay, genau. Nehme ich mit, finde ich auch gut, kann ich sehr gut mit resonieren persönlich, aber ist sicherlich gut zu hören, dass das jetzt auch für eine Softwarefirma gut funktioniert, weil das dann ja auch bei anderen relevant sein kann.
Ja, und du hast halt einfach diese Search-Ad-Channels nicht. Also ich brauche keine großen Google-Ads schalten, weil du hast kein Volumen dahinter. Genau. Wäre mir lieb, wenn ich so machen könnte, dann könnte ich das ganz klar skalieren, aber das ist einfach der Markt nicht dafür. Und das ist auch fein. Und das muss man halt akzeptieren. Dadurch ist aber auch Bootstrap möglich zum Beispiel. Wenn wir ja, jetzt in einem Thema, wo wir groß vorfinanzieren müssten, wird es ein bisschen anders ausschauen.
Ist total richtig, weil, na, um das nochmal klar auszusprechen, es ist halt einfach eine Software für einen Nischenmarkt. Ja, und da haben wir erstaunlich viele hier drin. Das ist ja gerade im B2B-Bereich, es gibt ja so viele Nischen, die super lukrativ dann auch sind, wenn man da ein sehr spezifisches Produkt baut. Ja, von Windturbinen-Monitoring, ja, da gibt es jetzt auch keine 20.000 irgendwie Kunden, ja, sondern da musst du halt die Firmen, die es gibt, die musst du halt überzeugen, kannst du auch, aber die brauchst du nicht mit Google Ads irgendwie anzuschreiben, genau richtig, ne? Also wenn du abzählbar viele Kunden hast, dann machst du das anders. Okay, habe ich verstanden. Dann vielleicht nochmal so eine andere Richtung, mehr so nach vorne schauend. Jetzt hast du ein bisschen deine Erfahrung geteilt und Tipps gegeben an andere Founder. Wenn du dir jetzt wünschen dürftest, ja, dass ein Scale-Up-Founder, der ein Level weiter ist als du, ja, dir ein Problem aus der Zukunft lösen würde, ja, welches Problem wäre das? Also wo, an welcher Stelle würdest du dir jetzt so diesen Magic-Support wünschen und holen?
Ja, sehr gut, weil das ist jetzt, da geht's ja dann wirklich nicht um Cash, sondern da geht's ja dann wirklich um so ein bisschen Finger zeigen, wo solltest du hinmarschieren. Also Die große Frage wird sein, wir haben 10.000 potenzielle Kunden. Wie kriegen wir die hin? Also wie kriegen wir es, nennst du ein Scale-Up, nennst du ein bisschen so eine Art Hyperscaling, weil das Produkt ist ja da. Also was ist der Unterschied zwischen wir sind auf 200 versus wir closen jetzt halt dann 10% vom Markt, 20% vom Markt und haben halt auf einmal 1.000, 2.000 Kunden? Das wäre wirklich spannend rauszufinden. Du hast gerade schon mitgeschrieben, vielleicht gibt es ja den Kontakt dazu.
Ja, ein bisschen auch so eine Go-to-Market-Frage. Also es sieht aus, als hättet ihr euren Product-Market-Fit ja jetzt schon erreicht. Ja, und jetzt geht es halt darum, wie mache ich das groß? Und ich glaube, das ist ein Thema, was in der Artist-Community sehr, sehr heiß immer wieder diskutiert wird. Ja, das Skalieren, ob ich es jetzt einfach mit einer personalstärkeren Sales-Mannschaft mache, ne, ob ich andere Wege gehe, da gibt es sicherlich verschiedenste Wege. Ich will jetzt da auch gar nicht, also ich bin nicht der Richtige, um da zu helfen, denke ich. Ich moderiere ja nur, aber wenn jemand eine gute Idee hat, dann connecte ich euch auch sehr gerne. Aber klar, okay, verstanden. Da seid ihr gerade und das ist das Thema, was dich gerade umtreibt. Außer jetzt mit mir im Podcast darüber zu hypothetisieren, was machst du sonst so? Also um dich selber als Founder, ja, als CEO sozusagen für das nächste Level ready zu machen. Wie bist du dich weiter oder wie challengest du dich?
Ja, also klar, Berlin-Bubble, also viel Netzwerk, um tatsächlich auch mit diesen, sagen, in diese Scale-Up-Denke auch reinzukommen, um auch ganz klar zu wissen, wo wird's gerade zu komfortabel für mich, weil natürlich, wenn ich 30 Mitarbeiter habe, habe ich eine andere Form von Tagesablauf, als wenn ich 60, 100, 200 Mitarbeiter habe, ganz klar, die Challenge. Dann ist es viel Content und auch viel links und rechts schauen, weil wir gerade auch in einer Phase sind, die, glaube ich, viele von uns gar nicht so richtig schon kennen oder erlebt haben. Also wir sind ja gerade in so einer gewissen Form, in einem strukturellen Wandel und den versuche ich halt besser zu verstehen. Also nicht nur für unsere Branche, sondern einfach auch für uns als, lass es für uns aus einer Deutschlandperspektive sein etc., weil das ist unser Markt, in den wir reinverkaufen. Und da müssen wir halt unbedingt rausfinden, was passiert da, was sind auch die Problemstellungen von morgen. Also ich meine, du kennst es immer, das Thema Fachkräftemangel jetzt. Also wie kriegen wir das halt auch wirklich sauber gelöst? Das ist so für mich die eine große Frage, weil wir brauchen keine Umverteilung. Also wir brauchen nicht vom einen Unternehmen die Leute rausziehen, ins nächste reinsetzen und sagen, okay, ich habe meinen Job gemacht als sozusagen als Infrastrukturplay und dann dreht sich das einmal wieder weiter und dann wird wieder aus dem nächsten Unternehmen rausgezogen. Also das Thema ist, deswegen ist das internationale Recruiting und Co. für mich ein relativ spannendes Thema, wo wir auch viel im Ausland mitsprechen. Und dann haben wir natürlich das Thema, du hast Kununu und Co. angesprochen, wir wollen einfach ein super cooler, attraktiver Arbeitgeber sein. Weil wir haben zum Glück, ich meine, wir haben intern super wenig Churn und das macht's halt auch aus, weil sonst wären wir nicht mit dem Personalstamm zum Beispiel auch unterwegs. Also das war jetzt sozusagen die Anti-Challenge in der Form. Wir haben das Glück gehabt, dass wir relativ, also sehr früh darauf geachtet haben, haben deswegen an sich auch noch viele Day-One-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und haben dann natürlich eine ganz andere Ruhe drin reinbekommen in das Unternehmen, auch im Wachstum als umgekehrt. Weil sonst müssten wir halt bei 40, 50, 60 Mitarbeitern wahrscheinlich schon jetzt sein, einfach weil die Kapazitäten nicht da wären, also die Know-how-Kapazitäten. Und das ist doch das andere Thema für mich gerade.
Ganz wichtiger Punkt, ja, den will ich auch nochmal explizit hier unterstreichen, weil also ich habe mir jetzt gedacht, dass ihr Kununu auch als Marketing nicht nur Mitarbeitermarketing benutzt oder Employer Branding, sondern auch um diesen Trust mit tatsächlichen Kunden aufzubauen. Das hast du vorhin ja bestätigt. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ja, dass einfach eine gute Kultur und eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung einfach auch sehr effizient ist, ja, weil Recruiting kostet halt Fokus, kostet Geld, kostet Zeit, also die ganzen Prozesse, bis Leute eingearbeitet sind, ne, und die Stimmung, wenn jemand rausgeht, das hält ja einen Startup gerade in so einem kleinen Team unwahrscheinlich auf, ja, und deswegen, wenn man jetzt das schafft, da bis zu den ersten 30 Mitarbeitern idealerweise möglichst wenig zu verlieren und die da sind eingearbeitet und können direkt, machen einfach die ganze Zeit weiter, ist ein extremer Effizienzhebel, ja, deswegen, ich glaube, das nochmal so zu positionieren, gute Unternehmenskultur im Startup, einfach um weniger Admin-Themen zu haben, ja, und sich auf Produkt und Sales zu fokussieren, total wichtig. Ja, finde ich total gut und auch super, dass du so siehst. Ich meine, man hat schon gesehen, du hast ja in deiner Bachelor-Thesis oder so, hast du irgendwie in Corporate Social Responsibility, glaube ich, gearbeitet. Also hast du auch schon so ein bisschen überlegt, so was was ist eigentlich die Rolle von einem Unternehmen? Wie kann ein Unternehmen auch einen Beitrag leisten? Und ich fand es spannend, dass du dann sozusagen jetzt in deiner eigenen Firma da auch sehr viel Wert drauf legst oder drauf zu legen scheinst. Finde ich super. Wenn wir jetzt da den Bogen schließen, also ihr seid bei 200, ihr wollt jetzt 10.000 Kunden angehen, das Produkt ist da, ein gutes Team ist da, da freust du dich über Ideen, ja, wie man das am besten macht. Ich habe verstanden, dass du dass du in diesen Markt rein investierst, beziehungsweise dir Knowledge holst, dich informierst, weil der Markt im Wandel ist und du genau verstehen musst, was passiert. Das finde ich auch total wichtig, ja, dass man nicht sagt, ich habe jetzt ein Produkt, jetzt muss ich es verkaufen, weil während ich es verkaufe, ändert sich eventuell halt die Situation außen. Ne? Und das ist gerade ja, glaube ich, im HR-Bereich sehr, sehr stark anzunehmen. Das heißt, ich muss einerseits diese proven processes, die ich habe, etablieren und skalieren und gleichzeitig immer wieder in Frage stellen. Ich glaube, das ist auch so dieses Spannungsfeld da in dieser CEO-Rolle, um halt immer diesen Schritt ahead zu sein, ja, stay ahead of the problem. Und wie siehst du die nächsten 1-2 Jahre? Wo willst du sein mit der Firma, wenn wir den Podcast in 2026 wiederholen?
Also Wachstum ist natürlich die Perspektive, auch wenn es gerade eine Challenge ist, das muss ich schon ganz klar sagen, aber ein 2-3x Wachstum über die nächsten 2 Jahre sollte gegeben sein, einfach gerade dessen, weil es halt gerade schwierig ist. Und wenn es schwierig ist, so, dann habe ich eine Unsicherheit im Markt und die wird aber nicht für immer andauern, sondern das wird eher das Gegenteil sein. Die wird jetzt, also ist in dem Moment vielleicht mal kurz unangenehm. So, ich habe aber dann genau, was du gerade sagst, ich habe die strukturellen Herausforderungen und die muss ich als Softwareanbieter lösen. Und wir kommen auch immer mehr, und das ist so dieses, also ja, wir sind ein SaaS-Anbieter. Für mich ist immer so, SaaS ist eben nicht Software as a Service, sondern eher die Solution as a Service. Weil das, was wir gerade präsentieren und das, was wahrscheinlich auch ganz viele andere Founder da draußen gerade präsentieren als SaaS-Modell, das braucht, wenn wir jetzt eine Branche auf einmal ein Stück weit aufwecken wollen, die in dem Form nicht so gut funktioniert hat wie bisher. Die hat 20 Jahre funktioniert, weil einfach Struktur gegeben war und jetzt funktioniert sie nicht mehr so. Da muss ich wahnsinnig viel erklären und nicht nur einfach das Produkt anbieten. Und deswegen, also so, ja, in 2-3 Jahren sehr gerne natürlich das Wachstum eben um die gewissen Faktoren. Aber auch dass ein Kunde uns ganzheitlich sieht. Also HubSpot, deswegen ist für mich ein perfektes Beispiel. Die haben so unfassbar viel Content. Egal, was du rund um deren Themen suchst, du landest immer bei HubSpot, einfach weil der Content so stark ist. Mhm. Lass es die Podcast-Formate sein, lass es die Blogbeiträge sein, lass es die Academies sein. Das war einer der Gründe, warum wir damals selbst auch HubSpot eingeführt haben, weil wir gesagt haben, ja, ich kann einfach alles nachlesen, ich habe ständig das Know-how um mich rum. Und das wäre so das softere Ziel für mich, zu sagen, wir haben es einfach geschafft, da so viel Kontext zu bieten, dass du als Kunde mehr oder weniger gar keine andere Chance hast, als erfolgreich zu sein mit uns. Und dass natürlich dann auch der Login-Effekt dadurch gegeben ist.
Ja, okay. Ist eine super Überleitung zu einer meiner nächsten Fragen, weil ich hatte jetzt ein Interview mit dem Benedikt Ilk von Flip, der auch so eine Mitarbeiter-App machen, die sind schon ein Level weiter, ja, irgendwie 30 Millionen Funding, 170 Mitarbeiter, und der hat gesagt, so ein Learning war, Mitarbeiter Nummer 7 bei einem fast-growing Startup ist ein Recruiter und Mitarbeiter 100 ist ein Communicator, ja, also dann wird irgendwie Communication richtig, richtig schwierig, so, ja, oder auch richtig wichtig. Jetzt habe ich gesehen, du hast ja selber jemand jetzt engagiert, der dir beim Thema Communication und auch Brand irgendwie da dich unterstützt, und du kommst jetzt hier zum Beispiel in so einen Podcast rein und machst auch andere Podcasts, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Das ist ja eine klare Strategie, sozusagen jetzt auch ein bisschen Talent 360 halt zu broadcasten und die Geschichte zu erzählen. Wie bist du darauf gekommen und wie läuft das und was ist da die Strategie?
Also auch wiederum bei einem Event kam das Thema auf, in was investierst du, wenn du unsichere Zeiten hast? Also investierst du in Performance Marketing oder investierst du in Brand? Und da war die Aussage ganz klar Brand anstatt Performance. Und das habe ich mir in der Form sehr zu Herzen genommen, weil für mich klar ist, wir müssen uns als Brand dann präsentieren und müssen sozusagen diese Brand auch einfach konstant aufbauen, weil du willst First to Mind sein und du willst dieser Trusted Advisor oder Trusted Source, die empfiehlt dich ja auch nur oder präsentiert dich auch nur, wenn sie Trust wiederum in dich selber hat. Und dafür ist eine Brand, glaube ich, extrem wichtig und auch in der Nische. Und ja, wie auch immer man die Nische dann definieren möchte. Ich glaube, auch da ist das Thema Brand Building und Co. unglaublich wichtig, aber deswegen halt auch nicht unbedingt einfacher, weil ich kann jetzt nicht den großen Commercial Spot im TV buchen oder ich kann YouTube die nächsten 2 Wochen lang sozusagen mit Präsenz bespaßen. Das geht halt alles nicht. Ich muss viel feiner vorfühlen.
Geht nicht effizient, ja. Also genau. viel zu viel Waste dabei. Ich glaube, YouTube und RTL 2 würden sich nicht beschweren, wenn du Slots buchst, aber interessiert dann halt 99% nicht. Super Punkt, aber ne, also Sales ist oft zyklisch, wenn es jetzt gerade nicht so die Phase ist, wo die Budgets locker sitzen, weil alle ein bisschen unsicher sind und das haben ja viele, die hier zuhören, gerade fühlen das, dann in Brand zu investieren, finde ich stark, ja. Also, weil der nächste Zyklus, wo dann auch wieder gekauft wird, kommt ja. Und wenn der anfängt, willst du eigentlich schon top of mind sein. Ja, deswegen genau. gehst du jetzt rein und erzählst die Story, damit du sozusagen jetzt, wo alle sich so ein bisschen umschauen und sortieren, die Grundlage bildest für die nächste Saleswelle dann in 1, 2, 6, 12 Monaten, wir werden sehen. Ja.
Und dann funktioniert halt alles andere auch wieder gut. Also dann funktioniert auf einmal wieder das Empfehlungsprogramm. Dann funktioniert auf einmal wieder die performantere Website und Co. Dann kann ich ja alles machen. Dann kann ich mein Retargeting wieder in der Form größer bauen, etc.
Ja, aber du bist ja auch im Jobbereich unterwegs. Das kennen ja auch ganz viele. Wenn man jemanden braucht, dann ist mit Recruiting anfangen schon zu spät. Ja, man muss da immer so ein bisschen ahead of the curve sein, damit der Pool nie leer ist. Ja, und ich glaube, das ist beim Branding sehr ähnlich. Es ist am Ende auch ein Game, was langfristig ist. Finde ich gut, dass ihr da investiert und freut mich, dass wir die Zeit hier gemeinsam nutzen konnten, um deine Story, deine Firma ein bisschen besser kennenzulernen und zu verstehen. Zum Abschluss habe ich noch eine komplett themenfremde Frage. Das ist unsere Restaurantfrage. Ja, wir checken immer nach so kleinen Spots. Jetzt sagst du, du bist in der Berliner Bubble unterwegs. Da würde ich mal sagen, überrasch mich. Ja, ein Spot, wo du gerne essen gehst, den vielleicht nicht jeder kennt, aber wo du sagst, das ist super, sollte man in Berlin mal ausprobieren.
Genau, bin ich super gespannt, ob du es kennst oder nicht. Also das ist für mich einer der Lieblings-Lunch-Places für alle, die rund um Rocket Tower und Co., also beziehungsweise, ich weiß nicht, wer es noch weiß, wer Rocket Tower oder wo Rocket Tower ist, aber gut, rund um die Ecke das gute Karamell. Das ist, da gibt's für alle Founder, die vielleicht auch bootstrapped unterwegs sind, also da gibt's wirklich noch ein warmes Mittagessen zu einem fairen Preis, inklusive einer Suppe und einem Hauptgang und einem kleinen Dessert. War für uns immer, weil wir in der Ecke gegründet haben, war für uns immer echt in der Form eine Bereicherung, einfach weil es sich sehr familiär angefühlt hat. Es war viel Startup aufgrund von Rocket und Co. auch in der Ecke. Also so eine kleine Bubble in der Bubble zum echt attraktiven Lunchpreis.
Ja, fair. Machen wir mal Karamell rein. Nicht nur Board-Meeting validierte Restaurants, genau. Sondern auch die kleinen. Aber wir haben schon scharfe Asiaten in New York und so. Also so kleine Läden um die Ecke sind einige dabei. Okay, packe ich in die Shownotes und danke dir, Marc, für die Zeit. Und ich drücke die Daumen und ich hoffe, wir sehen uns dann im Oktober. Und wie gesagt, auf der nächsten Party mal mit Danny quatschen, was der dazu sagt.
Ganz genau. Vielen Dank, Matthias.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Dann zum Abschluss nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Alle, die hier jetzt angekommen sind, hören den Podcast ja anscheinend gerne und sind deswegen sicherlich auch schon bei den meisten unserer Events angekommen. Trotzdem habe ich ja auch gelernt, so wie Preis immer zu niedrig angesetzt wird in B2B SaaS, kann man auch nie over-communicaten, überkommunizieren. Was steht aktuell an in der Artist-Welt? Wir haben weitere Events mit Artist on Tour geplant. Februar Düsseldorf, März in Wien, im Mai kommen wir nach Hamburg, Juni, Juli wird nochmal München und Berlin. Schaut immer auf artist.net vorbei, da findet ihr die aktuellen Termine und die entsprechenden Formate und Themen. Ansonsten hatten wir jetzt ja auch hier im Podcast erwähnt, dass so kleinere Formate sicherlich sehr gut sind, um in den schnellen Augenhöhenaustausch mit anderen Gründern zu kommen. Wer es ein bisschen knalliger und größer mag, am 19. April unser Sales Festival beim Artist Circus oder natürlich unser Jahreshighlight am 10. Oktober in Berlin, der Artist Summit. Da seht ihr sicherlich auch den Marc und, wenn ich es geschafft habe, sein CTO, den Danny, mit oder ohne Fasching-Kostüm, wird sich dann rausstellen. Bis dahin, macht's gut, schöne Woche, ciao.